So, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das Kinderprogramm hat sich ja ausgesprochen verheißungsvoll angelassen. Und ich habe gedacht, eine große Entlastung, sich ganz spontan zu einem Thema zu äußern, sich nicht lange vorzubereiten und das einfach zu sagen, wie es dann so kommt. Ne? Das ist dann aber nicht ganz so gut ausgegangen. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Ne? Also habe ich mir doch ein paar Gedanken gemacht, die ich mit euch gerne teilen würde. Leben in Weisheit und aus Kraft. Natürlich ist das wieder ein viel zu großes Thema für eine einzige Predigt. Allein in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das sich mit dem Thema Weisheit beschäftigt. Das Buch der Sprüche und auch sonst ist es natürlich überall anzutreffen. Und es geht natürlich um die Frage, was ist denn die Quelle der Weisheit? Klar, ist das Gott selber? Gottesfurcht als Anfang der Weisheit? Oder sind es dann doch menschliche Gedanken? Und bei menschlichen Gedanken könnten wir sofort rausgehen auf alles, was so umläuft an Lehren und Vorstellungen zum Thema Religion oder Philosophien. Und dann gehört positiv wieder eine ganze Menge dazu, was man Lebensweisheit nennt. Und das ist auch gut, wenn man sich damit einmal beschäftigt. Ich empfehle es Leuten gerne, legt mal einen Zahn zu, fröhlich, lest mal ein Buch darüber, wie Kommunikation funktioniert. So eine einzige Meldung zu dem, du da vorne ist grün, das hat vier Bedeutungen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und die Sachinformation, dass die Ampel auf grün ist, ist nur eine von vieren. Oder wie löst man denn Konflikte? Wie schafft man das denn, dass man für jeden etwas hat, was man dann eine Win-Win-Situation nennt? Das ist Lebensweisheit. Oder wie wirken denn meine Persönlichkeitsstruktur auf das Glaubensleben, auf das Liebesleben, auf meine Arbeitsverhältnisse? Und was ist die Lebenslüge, in der ich mich festgefahren habe? Das ist alles Lebensweisheit und sie ist notwendig, sie ist gut und ausgesprochen hilfreich. So, und wenn man all das feinsäuberlich sortiert hat, was man unter Weisheit da subsumieren könnte oder was die Weisheit von oben ist, wie der Jakobus das einmal sagt, dann ist die nächste Frage sofort, was machen wir denn jetzt mit dieser Weisheit? Wird das praktisch oder bleibt es bei klugen, tollen, tiefen Gedanken? Nun folgt man dem, was in Israel üblich war, dann steht eine Sache auf jeden Fall fest. Weisheit war in Israel nie abstrakt oder theoretisch. Lernen in Israel war immer ein Tun. Und was nicht zur Tat wurde, hat keinen Wert. Und Jesus sagt auch nicht, denkt über mich nach, sondern folgt mir nach. Im griechischen Denken würden wir sagen, ja, lernen heißt, ich hab's gehört, ich hab's verstanden, kann das jetzt auch reproduzieren für eine Prüfung. Und dann legt man das weg, was man da gelernt hat, es ist erledigt, abgehackt. Im biblischen Denken ist Lernen auch zunächst hören und dann verstehen, es durchdringen, einverstanden sein wäre das nächste, Zustimmung. Aber deswegen ist es noch lange nicht getan. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ganz gerne Wiener Schnitzel esse. Meine Frau weiß das auch. Sie hat das einmal gehört von mir, dass ich gerne Schnitzel esse. Hast du mich verstanden, frage ich meine Frau. Natürlich, ich habe dich verstanden, du willst Wiener Schnitzel. Sie hat alles kapiert, ne? Ich habe deswegen nur noch kein Schnitzel. Ja, bist du einverstanden? Sie nickt heftig. Wir praktizieren das mit der Unterordnung der Frau in unserer Ehe. Hast du mich bist du einverstanden? Ja, sagt sie, klar. Leute, ein Wiener Schnitzel habe ich erst, wenn sie es tut. Wenn sie mir eins macht. Dann ist es gut. Aber dann geht's noch weiter. Es soll nicht bei einer einmaligen Tat bleiben. Es soll zu einer Gewohnheit werden, zu einer Tugend. Alle zwei Wochen. Ich meine, man wird ja bescheiden im Leben, ne? Aber wisst ihr, wann ich wirklich gewonnen habe? Wenn es bei ihr zu einem Reflex geworden ist. Reflex heißt, jeden zweiten Donnerstag überkommt sie eine tiefe innere Unruhe, die sie dann schnurstracks zum Fleischer treibt, um da besagte Schnitzel zu erwerben, dass sie mir dann am Sonntag schön goldbraun rausbrät. Wenn es zum Reflex geworden ist, dann ist es wirklich gelernt. Dann ist es einem in Fleisch und Blut übergegangen. Geht es aber ums Tun, um die Umsetzung, dann steht sofort eine nächste Frage vor uns. Aus welcher Kraft soll es denn geschehen? Jetzt gebe ich sofort zu, zum Schnitzelbacken, das müssen andere Wiener Hausfrauen auch machen, braucht man nicht unbedingt den Heiligen Geist, obwohl er nicht schadet. Es geht um die Frage nach der Kraft und um dieses Verhältnis von Weisheit und Kraft. Wie geht denn das zusammen? Und der Schlüsselsatz für mich heißt natürlich, weise leben in der Kraft Jesu. Denn Weisheit ohne Kraft ist eben kraftlos. Jesaja 40, Vers 29 hat das drinnen, dass Männer und Jünglinge müde, matt und unvermögend werden. Dass sie irgendwann an Grenzen kommen, dass sie zwar wissen, wie es gehen sollte, aber man schafft es nicht, packt es nicht. Umgekehrt ist eine Kraft ohne Weisheit, ohne Richtung. Kraft ohne Weisheit, das ist wie so ein Dynamit, da legst du die Lunte rein und machst Bang und dann fliegt das Zeug in alle Richtungen auseinander. Weisheit wäre das, was jetzt der Kraft die Richtung zeigt, in der sie wirken soll. Weisheit ohne Kraft ist eine Sammlung guter Ratschläge und ohnmächtig. Kraft ohne Weisheit ist ohne Richtung. Und so ist, wie gesagt, der erste Höhepunkt der Weisheit mit Sicherheit das Tun. Aber da offenbart sich oft Ohnmacht. Und so ist ein zweiter Gedanke in der Weisheit unheimlich wichtig. Wahre Weisheit verkündigt mir auch die Kraft, aus der ich leben kann, was sie eigentlich fordert. Und es ist Torheit, Dummheit, Menschen nur gute Ratschläge zu geben, ihnen weise Sprüche ins Leben hineinzusagen, die alle richtig sind, ohne ihnen die Kraft zu verkündigen, aus der das Leben gestaltet werden kann. Hat man diese Dinge gehört, ist man am Ende vielleicht ein bisschen schlauer und immer noch schwach. Denn unsere wichtigsten Probleme liegen nicht bei der Erkenntnis, sondern bei der Energie. Was zu tun ist, haben viele verstanden und scheitern doch am Wie. Weisheit weist mir einen Weg, aber ich brauche die Kraft, ihn zu gehen. Weisheit gibt die Richtung vor, aber ich brauche die Kraft, sie auch tatsächlich einzuschlagen. Und ich weiß, dass Geduld und Ausdauer wichtig oder mindestens ebenso wichtig sind wie Talent, Genie, Intelligenz und Charisma. Nur woher nehmen und nicht stehlen. Ich weiß, dass ich ausdauernd sein soll, aber habe ich die Kraft für die vielen kleinen Schritte? Woher nimmt man die Kraft für die langen Wege? Woher die Kraft nehmen zur Veränderung tief sitzender Muster? Und ich kann noch so sehr den Wunsch haben, mich zu ändern. Wenn mir nicht die Kraft von Christus zuwächst, dann bleibt alles beim Alten. Und so ist Weisheit ohne Kraft etwas, da bin ich vielleicht klüger, aber nicht stärker. Erfahrener, aber nicht kräftiger. Ich kann jede Menge lernen. Wenn es nicht geschieht, ist es nichts wert. Und wenn das Tun nicht durch die Kraft Jesu gestützt und abgesichert wird, dann bleibt es bei der Ohnmacht, die irgendwann auch einmal aufgibt. Und ich möchte auf diese beiden Texte, die in der Lesung vorgelesen wurden, eingehen, um ein paar Momente zum Thema hier aufzuzeigen. Paulus schreibt den Kolossern, ich habe einen Kampf, um euch zu führen. Paulus wieder einmal leidenschaftlich, sehr engagiert, ringend, tief betroffen. Das ist für ihn die große Frage. Er weiß, dass es diese Gemeinde in Kolosse gibt, aber er war noch nicht dort oder hatte sie noch nicht erreichen können. Und es geht ihm an die Nieren, diese Frage, wie kann er denn diese Gemeinde in diesem Umfeld der Philosophien, der Lehren, der Dinge, die da so herumgeistern, wie kann er diese Gemeinde auf Kurs halten? Eine Gemeinde, die er eigentlich liebt, obwohl er sie noch gar nicht kennt. Und außerdem ist er unruhig, denn er muss in diesem Kampf so weit auch alleine lassen, kann ihn nicht beistehen. Er ist gerade im Gefängnis, wartet auf seinen Prozess oder sein Urteil. Aber er weiß darum, dass es diesen beständigen Kampf gibt. Vor allem darum, dass das umfassende Heil in Christus nicht doch am Ende ins Leere läuft. Ein Kampf um gestärkte Herzen, ein Kampf um Liebe, ein Kampf um Wahrheit. Und darum, dass man beides zusammenhält, indem man die Wahrheit in Liebe sagt. Denn Mutlosigkeit und Verzagtheit stellen sich schnell ein. Liebe kann erkalten und in Härte umschlagen. Wahrheit kann aufgelöst und verdreht und verraten werden. Darum bittet er für sie, dass sie gestärkte Herzen haben. Und das Wort im Griechischen ist sehr schön. Es ist das bekannte Wort, das eigentlich trösten bedeutet. Ermutigen, aufrichten, nicht nur ermahnen. Und es ist hier sehr schön übersetzt, gestärkte Herzen. Denn das gestärkte Herz ist nicht nur das Herz, dem man jetzt gut zugeredet hat, das man ermutigt hat und getröstet hat, sondern das gestärkte Herz ist ein Herz, dem der Beistand verkündigt wurde. Denn das Wort für ermutigen ist Parakalein, wo das Paraklet herkommt, der Tröster. Der Heilige Geist. Ein Herz ist gestärkt und ermutigt, weil ihm der Beistand verkündigt wird, an den Stärkeren erinnert wird, der jetzt an meine Seite getreten ist, der mir beisteht. Und jetzt kann ich Dinge tun aus seiner Kraft, kann Dinge tun aus dem, was er in mir wirkt. Gestärkt werde ich nicht nur durch Worte, sondern immer nur durch seine Stärke. Und eines, was diese Stärke am liebsten tut, ist Zusammenfügen in der Liebe. Natürlich ein unerschöpfliches Thema. Aber hier geht es vielleicht am ersten darum in Kolosse, dass die sich nicht durch die umlaufenden Lehren auseinanderdividieren lassen. Ihr Lehrer spalten ja gerne. Jeder setzt seine Sache gern absolut. Spaltung dann aus Besserwisserei. Und der größte geistliche Kraftakt, den Gott immer wieder vollbringen muss, ist, dass er uns die Einheit bewahrt. Und dass selbst wenn Auffassungsunterschiede da sind, wir deswegen nicht uns in die Wolle geraten, sondern fragen, ist das wirklich so wichtig, dass man sich darüber auseinandersetzt oder ist es vielleicht nur eine Randsache? Aber vor allem, selbst wenn wir uns auseinandersetzen sollten, dann zulassen, dass unsere Meinungen als Freunde auseinandergehen. Und dann sagt er, dass wir erfüllt werden von Weisheit aller Art, die in Christus verborgen ist. Verborgen in Christus, das heißt nicht, dass es in ihm versteckt ist, so dass es unauffindbar wäre. Sondern je mehr ich Christus entdecke und erkenne, desto mehr merke ich, das Entscheidende ist alles in ihm. Nicht in den Elementen der Welt, nicht in den Büchern, nicht, was sich Menschen in Religionen ausgedacht haben. Das Entscheidende, was sich kein Mensch selber sagen kann, was nur von Gott kommt, das ist in ihm. Aber es ist nicht verborgen im Sinn von versteckt und entzogen, unauffindbar, sondern es heißt, nur in ihm ist es verborgen. Aber er hat sich immer offenbart, er hat es aufgedeckt, er hat nicht hinterm Berg damit gehalten, er hat es nicht für sich behalten als einen Raub, sondern hat es uns in Fülle vorgelegt. Also Weisheit, die in Christus ist. Und Weisheit in Christus wiederum ist immer mehr als Gedanken über ihn. Weisheit, die in Christus ist, Gnosis, Erkenntnis, das schließt immer Begegnung ein. Also nicht ich denke über ihn nach, sondern er begegnet mir. Und aus der Begegnung wird Beziehung. Und aus Beziehung wird Verbindung. Und aus dieser Verbindung wird das Einssein. Denn eines ist interessant. Erkennen im biblischen Zusammenhang ist nicht einfach nur etwas geistig erfassen und durchdringen, sondern erkennen im biblischen Zusammenhang ist immer eins werden. Das fängt ganz am Anfang an, als Adam seine Frau erkannte. Da war das nicht so, dass er sagt, oh, das ist ja die Eva, ne, nettes Mädel. Als er sie erkannte, hat er 9 Monate später mit ihr einen Sohn. Eins werden, das ist erkennen. Sich im tiefsten aufeinander einlassen, eine Verbindung eingehen und aus dieser Verbindung entsteht eine Frucht und das Einssein mit Christus, das ist die eigentliche Christuserkenntnis. Nicht, dass ich ihn vor mir habe, das auch, sondern dass ich weiß, er lebt in mir. Und das sagt Paulus, darum ringe ich die ganze Zeit. Das möchte ich euch beibringen. Dass ihr wisst, ihr habt einen Stärkeren an eurer Seite und dann gibt es eine unfassbare Fülle an Wahrheit und Weisheit in Christus, aber die wird euch nicht vor die Augen gestellt, sondern die wird euch durch sein Kommen ins Herz geschrieben. So könnt ihr mit ihm alles verstehen, durchdringen und er ist zugleich die Kraft, damit ihr tun könnt, wovon ihr redet. Im zweiten Text, der vorgelesen wurde, kamen dann einige Hinweise, Imperative wurden sie genannt und das stimmt, das ist immer so, wo die Leute sich die Nägel und die Nacken und sonst noch was kräuseln. Jetzt mach mal! Wir haben es gestern im Studientag behandelt. Diese Imperative, die sind nur möglich, weil wir einerseits von Christus im Heil einen befreiten Willen bekommen haben, andererseits aber auch von ihm gekräftigt werden, das zu tun, was hier geboten ist. Es greift ineinander. Nun, es sind im Wesentlichen 3 Dinge, von denen Paulus hier redet. Er sagt, dass wir sorgfältig darauf achten sollen, wie wir unser Leben führen, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und er fügt gleich an, was Weisheit eigentlich ist, nämlich kauft die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, sagt Paulus. Sorgfältig, da steht ein schönes Wort im Griechischen, akribos. Kennt ihr ja, ne? Wenn jemand akribisch in einer Sache ist, sehr genau ist, sehr sorgfältig, sehr umsichtig. Also achtet akribisch darauf, wie ihr mit eurer Zeit umgeht. Und er meint jetzt nicht, dass wir dauernd mit dem Terminkalender und mit der Stoppuhr herumlaufen sollen oder das Smartphone immer anhaben müssen, das uns erinnert, du musst jetzt wieder atmen, sondern dass wir lernen zu verstehen, sorgfältig mit dem umzugehen, dass das Kostbarste ist, was wir überhaupt haben, Zeit. Fast alles kann man sich wieder beschaffen. Zeit, die vergangen ist, kann man nicht wiederholen. Interessant ist, dass er an der Stelle auch noch sagt, bei der Zeit, es geht jetzt gar nicht um den Chronos, das ist das, was die Uhr misst, sondern es geht um den Kairos. Und Kairos ist ein schönes Wort, denn das Kairos bedeutet, das ist jetzt der gute Moment, die günstige Gelegenheit. Der von Gott gefüllte Moment. Kairos, das ist der Moment, wo Gott gerne zum Zug kommen würde. Kairos ist der Moment, wo Gott sagt, jetzt, verschlaf's nicht. Und da sagt er, seid hier vorsichtig. Kauft die Zeit aus. Nützt diese Gelegenheit. Nützt diese guten Momente, wo die Gegenwart Gottes da ist. Nützt diese Zeiten, die die Momente Gottes sind. Muss man nicht verkrampft werden bei der Gelegenheit. Aber lasst nicht zu, dass die Zeit verstreicht. Dass ihr abgetrieben werdet. Dass ihr einfach unfokussiert lebt. Und dass ihr irgendwie euer Leben zubringt und es mit Belanglosem zumüllt. Freikaufen heißt eigentlich etwas aus einem Fluch auch herauskaufen. Und der Fluch, der mit der Zeit zusammenhängt, ist, dass wir sie nutzlos verbringen. Und das ist nicht eure Schuld. Das ist ein Teil, wo diese Welt Weltmeister darin ist, uns mit unnötigen, belanglosen, sinnlosen, unbrauchbaren, unbeständigen, wertlosen zuzumüllen, einzudecken. Und ihr braucht überhaupt keine Hoffnung haben, dass die Welt in der Richtung nachlassen wird. Es wird nichts grau und trüb werden. Es wird schneller, schriller, schräger. Und dann fallen wir da hinein und auf einmal verbringen wir unheimlich viel Zeit mit Dingen, die keine bleibenden Werte darstellen. Das ist das eigentlich, was mit der bösen Zeit gemeint ist. Nicht nur das Böse, das mir vielleicht widerfährt, sondern die Zeit ist böse. Die Zeit ist etwas, da hebt das Böse sein Haupt. Da böse Zeit heißt, das Böse setzt sich durch. Böse Zeit heißt, der Böse ist unterwegs und krallt sich die Leute. Denn der Text beim Paulus im Epheserbrief hat einen ganz bestimmten Zusammenhang. Kurz vorher drüber hat er darüber geredet, dass wir als Kinder des Lichts zu Menschen werden sollen, deren Leben so schön hell strahlt, dass andere dieses Leben anziehend finden und sagen, möchte ich auch haben, wie es in der Vorstellung gesagt ist. Da war etwas. Und ich habe das gemerkt, gespürt, gesehen und gesagt, möchte ich dazugehören. Das Böse an der Zeit, das ist das, dass dieses Licht gedämpft werden soll. Und da sagt Paulus, achtet darauf. Achtet unbedingt darauf. Ihr lebt in einer Zeit, und da ist eine massive geistliche Auseinandersetzung im Gange. Nutzt die Gelegenheiten, in denen ihr steht. Und vergesst nicht, es gibt immer noch einen scharfen Kampf, auch um Menschenseelen. Denn das Böse will sie abkassieren. Aber ihr seid das Licht, das ihnen scheint. Und jetzt nutzt die Gelegenheit. Seid hier wach. In Begegnungen, in Gesprächen, in Dingen, die wir tun und helfen. Seid hier wach. Lasst den Moment, den Gott mit sich füllen möchte, nicht verstreichen, sondern sorgt dafür, dass dieses Evangelium an die Menschen herangetragen wird. Wie gesagt, das ist der Kontext von Abschluss vom vorigen Text in Epheser 5. Und dann sagt er, seid keine Toren, sondern solche, die den Willen Gottes verstehen. Nun, der Tor, das wäre wieder so ein ganz weites Thema aus dem Buch der Sprüche. Der Tor ist nicht dumm in dem Sinn, er ist nicht unintelligent, er kann sehr clever sein, sehr smart, sehr schlau, hochintelligent. Tor ist in der Schrift jemand, der Gott in sein Denken nicht einbezieht, der Gott ständig ausklammert und diesen Gott nicht will. Das ist der Tor im Buch der Sprüche. Weise ist der Mensch, dessen Anfang der Gedanken Gott selber sind. Und da sagt jetzt Paulus, werdet hier Leute, die weise sind, die erkennen, was der Wille Gottes ist. Und beim Willen Gottes, Achtung, geht es nicht einfach nur darum, was wir unter persönlicher Führung verstehen. Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Uralte Frage. Jede Bibelschule, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und jeder zweite Gastlehrer spricht darüber. Und jeder hat eine andere Antwort. Nein, sie sind sich alle einig, sie wissen es auch nicht so genau. Der Wille Gottes, wenn man den Epheserbrief anschaut, ist was Interessantes. Der Wille Gottes, das ist, dass Paulus diese Gemeinde darin unterweist, was eigentlich ihre Berufung von Gott her ist. Der Epheserbrief ist einer der hellsten, schönsten, strahlendsten Briefe zum Thema Gemeinde. Das Schwärmen des Paulus. Eine Mustergemeinde, möchte man fast sagen. Und bei dieser Gemeinde kann er so richtig sich öffnen und sagen, was ihre Berufung ist. Und er kann im vierten Kapitel anfangen und noch einmal sagen, lebt es würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Was ist denn der Wille Gottes? Was will er denn? Und liest man diesen Brief genauer, dann merkt man, Gott will in der Gemeinde eine irdische Darstellung himmlischer Verhältnisse. Nicht mehr und nicht weniger. Gott will in der Gemeinde etwas, das ist ein Vorzeigeobjekt vor der himmlischen, vor der unsichtbaren Welt. Gott will in der Gemeinde etwas zeigen, wo er sagt, Leute, es ist möglich, dass Menschen völlig anders leben, völlig anders miteinander umgehen, in Brüderlichkeit leben, völlig anders ihre Wertigkeiten setzen. Gemeinde, das ist das Vorzeigeobjekt Gottes vor der himmlischen Welt. Und von dieser Gemeinde, sagt Paulus, da habt ihr diese Berufung und da achtet darauf, dass ihr würdig lebt. Der Wille Gottes ist, dass ihr etwas seid zum Lob seiner Herrlichkeit, dass ihr etwas seid, das er der Welt vorstellen kann, dass ihr etwas seid, das er sogar der himmlischen Welt vorstellen kann, wo Gott sagen kann, schaut mal, es ist möglich. Das ist die Weisheit, um die es eigentlich geht, die den Willen Gottes erkennt. Und der Wille Gottes ist, dass die Gemeinde eine irdische Darstellung himmlischer Verhältnisse ist, eine irdische Spiegelung himmlischer Wirklichkeiten. Nein, Gemeinde ist kein Wartesaal dritter Klasse, wo sich Leute versammeln, die darauf warten, bis sie eines Tages abgeholt werden in die Ewigkeit und dann können sie endlich erste Klasse fahren. Nein, Gemeinde ist jetzt schon Himmel auf Erden. Leute, das wäre doch toll, wenn das in all unsere Reden hineingeht, in all unsere Handlungen hineingeht, dass die Liebe, die zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist ist, dass wir die füreinander haben und uns auf diese Art und Weise begegnen, mit Respekt, mit Achtung, Achtsamkeit, die Würde und den Wert des anderen ihn höher schätzen als mich selbst und. Sagt Paulus, ja, genau das ist es. Nichts anderes ist der Wille Gottes. Und werdet hier klug und bezieht Gott immer in all diese Dinge ein. Der Tor klammert Gott aus. Ihr habt ihn dabei. Und das Letzte, was Paulus dann sagt, sauft euch nicht voll Weines, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Heiligen Geistes oder werdet vom Geist erfüllt. Jetzt weiß ich nicht, haben wir nie was gehört, ob in Ephesus die 6 Viertel großes Problem gewesen sind. Wie Reinhard Fennig hat gesagt, 6 Viertel, da ist mir ja noch nicht angesoffen. Ne? Da wissen wir wenig. Dass es mit Frauen ein Problem gab aufgrund dieser Artemis und dieser gnostischen Kulte, das ist ein anderes Thema. Aber er sagt, vielleicht war es bei einzelnen Problemen, nicht Wein, sondern der Geist. Was ist denn der Punkt? Warum wendet er diesen Vergleich? Nun, wer betrunken ist, der ist in der Gewalt eines anderen Elements. Wer betrunken ist, bei dem hat der Wein übernommen, gewissermaßen. Der hat der Alkohol übernommen. Der hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß einen Fall, wo jemand in einen Krankenhausempfang geht, also Emergency da unten und irgendwas leidet und dann deutet es ein bisschen undeutlich nach hinten und schließlich wird es der zu Punkt und sagt, drehen Sie sich mal um, und er dreht sich um, hat ein Messer im Rücken stecken. Aber in seinem Dusel hat er irgendwas gespürt, etwas stimmt nicht oder etwas steckt irgendwie. Aber er hatte keine Kontrolle über sich. So, und jetzt kommt's. Genauso unkontrolliert kann es sein, wenn der Geist übernimmt. Nicht, dass es ekstatisch oder ausufert oder irgendwelche seltsamen Dinge passieren, aber wenn der Geist übernimmt, dann legen wir die Verfügung, die Kontrolle über uns ab in seine Hände. Er kann jetzt mein Leben bestimmen. Nicht ich übe Kontrolle über die Dinge, sondern er macht das. Darum dieser Vergleich. Aber, und das ist noch einmal spannend, wenn man in Epheserbrief hineinschaut, dann merkt man, wenn Paulus von der Fülle des Geistes redet, oder was erfüllt sein überhaupt ist, dann hat er einen interessanten Punkt drinnen. Christus ist der, der uns erfüllt, alles in allen. Die Gottesfülle soll uns erfüllen. Christus erfüllt Epheser 1,23. Epheser 3,19, erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Epheser 4, Vers 10, wieder die Rede von Christus, der alles erfüllt. Interessant, wenn wir ganz erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann wird nicht der Heilige Geist groß, sondern Christus. Denn das, was der Geist groß machen möchte, ist Jesus. Dem Geist geht es gar nicht um sich selber. Er will ihn groß machen. Und so könnte man diesen Vers auch sehr schön übertragen, dass wir uns vom Heiligen Geist mit der ganzen Fülle Christi erfüllen lassen. So, und jetzt bist du wieder back to square one. Denn wenn Christus kommt, dann bringt er alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis mit sich. Und du hast ein Leben lang zu studieren, um herauszufinden, was denn die Weisheit Jesu alles einschließt. Und wenn er gleichzeitig da ist, dann heißt es auch, dass er die Kraft ist, diese Weisheit zu leben. Diese Weisheit und diese Kraft, das gehört zusammen. Wie gesagt, Weisheit ohne Kraft ist schwach. Kraft ohne Weisheit ist ohne Richtung. Aber wenn wir Christus in uns haben, dann ist er die Fülle der Weisheit und alle Kraft, das auch zu tun, damit wir auf Erden als Gemeinde den Willen Gottes tun. Und das heißt nichts anderes, als eine irdische Darstellung himmlischer Wirklichkeiten zu sein. Amen.